Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolph.
Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Diesmal möchte ich auch mal wieder die kleinen, sogenannten kleinen Zuschauer begrüßen,
diesen
kleinen
Dank.
Kreis.
Vielen Dank.
Wegen dir, lieber Wolfgang Back. Ja. Aber im Moment schauen die ja nun nicht so sehr viel. Ich hoffe, vielleicht klappt es ja jetzt schon wieder. Wir müssen mal sehen. Es hat ja da ein bisschen Probleme gegeben.
Ja, wir wollen in dieser Sendung, ja, es geht um viele Netze diesmal. Und zwar in Heidelberg ist etwas entstanden, hätte auch von mir sein können. Und zwar ist das ein WLAN für Heidelberg. Und zwar kann man da Stadtinformationen abfragen auf 60 WLAN-Geräten.
Also ein virtueller Stadtführer eigentlich, kann man sagen. Ein technischer Stadtführer, der da immer durch die Gegend läuft. Dann haben wir noch etwas mit Netzen und zwar auch WLAN. Wie sicher ist so ein WLAN eigentlich und was muss man beachten, wenn man sicher sein will, dass man die eigenen Daten, die man durch die Luft schickt, nicht unbedingt jedem anderen frei vor die Füße fallen lässt, sondern ein kleines bisschen...
Auch ob man da Web nimmt oder man da anderes Format nimmt, na wie heißt das nochmal?
WPA.
WPA, genau, mein Gott nochmal.
Ja. Ja, aber unser erstes Thema hat auch wieder mit Netz zu tun.
Irgendwo. Und mit virtuellem.
Und mit virtuellen und zwar ist das VPN.
Weißt du, dass wir das in der allerersten CC2-Sendung schon mal hatten?
Ja, ich weiß das.
Ja, okay. Und alle halbe Jahr, glaube ich, gibt's wieder was Neues, wo man drüber berichten muss. Denn es gibt ja so viele Verbände, Rechtsanwaltskanzleien, Arztpraxen und so weiter, die ja mittlerweile ein Netz haben. Und zum Teil machen die das sogar drahtlos.
Einen Netzzugang haben.
Netzzugang den, haben und machen zum Teil auch drahtlos mit WLAN so einiges. Und das muss nicht immer das Tollste sein. Da kann man eindringen, wenn man das nicht richtig vorher gemacht hat.
Gut, aber bei VPN hat sich ja nun einiges getan. Es gibt Hardware-Unterstützung für VPN, die man für VPN benutzen kann. Und ist wohl, wie wir gehört haben, in den meisten modernen neuen Notebooks auch schon implementiert.
Genaues kann uns aber Amar Alcázar sagen. Er ist am Telefon in Saarbrücken. Und er wird uns jetzt mal erklären, wie das neue VPN aussieht. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Genauso wie Sie es eben gesagt haben, wir haben mittlerweile eine Hardware-Unterstützung, die wir nutzen können, die es in den allermeisten modernen Rechnern, vor allen Dingen in den Notebooks gibt. Und wir können diese...
Wie finde ich die denn, wenn ich ein neues Notebook habe? Ich habe ein neues Notebook, ich habe noch nichts davon gesehen, dass ich da irgendwie so einen kleinen VPN-Chip oder irgendwas drin hätte. Wie heißt das Ding?
Genau, also dieser Chip heißt TPM, Trusted Platform Module. Und eigentlich kann man nach den Herstellern gehen, also beispielsweise IBM, HP, haben flächendeckend diese Chips in ihren Rechnern drin. Wenn man das nicht weiß, kann man sich eine kleine Software herunterladen, die dann überprüft, ob dieser Chip integriert ist.
Und wo kriegt man die Software?
Diese Software kriegt man beispielsweise bei dem Kompetenzzentrum für Trusted Computing, das an der Ruhr-Universität Bochum gibt, oder direkt bei uns.
Bei Ihnen, das hieße also info@sirix.de, lese ich hier, nein, das ist ja Ihre E-Mail, www.sirix.de?
Genau,
www.sirix.de. Mit zwei R, S-I-R-R-I-X.de und dann nach dem TMC-Modul suchen?
Dann einfach, genau, nach TPM suchen.
TPM.
TPM.
TMC gibt's ja auch.
Genau, das gibt's auch.
Der Traffic Message Channel.
Genau. Das ist also ein ganz, ganz kleiner Chip, der nicht notwendig ist für VPN. Aber der hilft, VPN sichere und bessere Verbindungen aufzubauen, der aber auch anderweitig genutzt werden kann.
Genau, und der macht vor allen Dingen die Handhabung von VPN viel einfacher. Normalerweise brauchen Sie für VPN ein sogenanntes Schlüsselmanagement. Das bedeutet, Sie müssen irgendwie dafür sorgen, dass die Schlüssel auf die verschiedenen Endgeräte, zum Beispiel auf Ihren Notebook, verteilt werden. Und dieser TPM ersetzt es einfach, indem man davon ausgehen kann, dass dieser feste Chip in dem Rechner drin ist und genutzt werden kann.
VPN, nochmal ganz kurz zu sagen, ein virtuelles privates Netzwerk, so in etwa die Übersetzung, das ist also ein Netzwerk, welches auf einem öffentlichen Netzwerk aufsetzt und dort ein virtuelles privates Netzwerk erzeugt. Also ein Netzwerk, wenn ich ein Kabel habe von mir zu irgendjemand anderem, ist vielleicht noch kein Netzwerk, aber da brauche ich so etwas nicht. Wenn ich in einen öffentlichen Rahmen gehe, und das muss nicht nur das Internet sein, das kann eigentlich jedes beliebige Netzwerk sein, zum Beispiel sogar das Telefonnetz. Wobei man hier auch sagen muss, dass VPN auch im Telefonbereich bei der Übertragung von Sprachdaten heute sehr häufig genutzt wird. Da ist es sinnvoll, wenn ich sicherstellen will, dass meine Daten nur von mir zu dem Empfänger kommen, diese Pakete, und dass auch kein anderer darauf zugreifen will, dann setze ich ein VPN ein. So, jetzt wird es also alles einfacher. Wird es auch sicherer?
Das ist der zweite Punkt. Er wird sicherer, und zwar wird es vor allen Dingen deshalb sicherer. Zum einen, weil die Schlüssel, die Geheimnisse sozusagen in einem Stück Hardware gegossen sind, die man dort nicht rausnehmen kann. Das bedeutet, man kann das System nicht mit Viren oder Würmern angreifen und so den Schlüssel herausnehmen. Und der zweite Punkt ist, die Gefahr, dass der Benutzer etwas falsch macht, minimiert sich erheblich. Das bedeutet, man muss nicht als unerfahrener Benutzer Angst haben, dass man durch einen Fehler, den man macht, sich nochmal eine Sicherheitslücke reinreißt.
Wird es denn auch billiger?
Es wird vor allen Dingen für die Unternehmen, die das flächendeckend einsetzen, natürlich billiger, weil die Verwaltung erheblich einfacher wird. Und das wirkt sich direkt in einer Kostenersparnis aus. Für den Endbenutzer bleibt es dabei.
Wie sieht es denn eigentlich bei den angesprochenen Rechtsanwaltskanzleien und bei den Arztpraxen heutzutage aus mit dem Datenschutz? Ist das alles in Ordnung? Was haben Sie da für einen Überblick?
Also das hat sich erheblich gebessert, allerdings sehr zum Missfallen der Betroffenen, weil man mit der Holzhammer-Methode Sicherheit eingeführt hat. Das bedeutet, bei den Arztpraxen war es so, dass die Kassenärztliche Vereinigung gesagt haben, ihr müsst zwei Rechnersysteme einführen. Eines für die Abrechnung, das komplett losgelöst ist und getrennt ist von einem öffentlichen Netz wie dem Internet. Und wenn ihr dann noch ein Internet und E-Mail haben wollt, dann müsst ihr euch ein zweites Rechnersystem hinstellen. Das hat natürlich nicht zur Freude der Betroffenen geführt.
Das ist aber auch aus meiner Sicht gesehen ziemlich blödsinnig. Warum? Es gibt doch genügend Möglichkeiten, Methoden, auch den Rechner so sicher zu machen, zumal wenn ich mit VPN arbeite.
Richtig, wobei bisherige Ansätze immer nur softwarebasiert waren. Das bedeutet, man konnte nie sicher sein, dass nicht dort ein Virus oder ein Wurm oder ein Trojaner sich auf dem Rechner einnistet und die bestehenden Mechanismen wie VPN aushebelt. Und das kann man nur lösen, indem man Hardware-Sicherheit einbaut.
Gut, Hardware konnte man bisher aber extern dafür benutzen.
Richtig, das war aber erheblich teurer und im Kostenpunkt ähnlich teuer wie ein zweites System.
Musste dann beim Laptop das Ding auch mitschleppen, ne?
Ja gut, dabei ist es unpraktisch, ja. Ja. Am fest installierten Rechner wäre es kein Problem gewesen, da hätte man so ein Gerät dahingestellt.
Richtig.
Ja, gut, sind eigentlich gute Neuigkeiten. VPN kann jetzt einfacher benutzt werden, sicherer gemacht werden und es wird sogar noch kostengünstiger. Benutzen Sie VPN?
Ja, selbstverständlich. Wir benutzen VPN sowohl, wenn ich zu Hause arbeite, immer übers Wochenende arbeiten muss, oder wenn wir unsere Niederlassungen, wir haben insgesamt 4 Niederlassungen, die verbinden wir komplett mit VPN, und zwar nicht nur das Internet, sondern auch die Telefonie, so wie Sie es eben beschrieben haben.
Sie haben uns neue Informationen gegeben zu VPN und ich glaube, wenn es jetzt wirklich günstiger wird, in allen Notebooks drin ist, dann sollte man doch mal darüber nachdenken, ob man es auch nutzen kann. Schönen Dank.
Ja, vielen Dank.
Prima, danke Ihnen auch.
Ich kann mich erinnern, es ist jetzt etwa 3 Jahre her, das heißt Wolfgang Back und ich, in Hannover auf der CeBIT und haben da Fernsehsendungen produziert, konnten aber in Hannover nicht wohnen, sondern mussten nach Hildesheim fahren jeden Tag. Und dann haben wir abends ausnahmsweise mal ein Bierchen getrunken und sind durch die Altstadt gewandert. Und da fing Wolfgang Back an mit seiner sehr, sehr kreativen Spinnerei, die er immer wieder drauf hatte und die uns oft weitergebracht hat. Und hat so erzählt, ja, ich denke mir und ich träume, dass an jedem dieser schönen alten Häuser ein Access Point ist und dahinter ist ein kleiner Computer. Und wenn ich da vorbeigehe, dann kann ich dann mit meinem Dattelscomputer, er meint sein PDA, dann abfragen, was ist das für ein Haus, wer hat es erbaut, wie alt ist es und so weiter und viele, viele Zusatzinformationen, all das. Und ich habe damals gedacht, ja, hört sich ja ganz gut an, aber wer soll es machen, wer soll es bezahlen? Aber manchmal werden Ideen wahr, ohne dass man etwas dafür kann. Und in Heidelberg ist
das
wahr
geworden. Also bei mir ist das schon viel, viel länger her gewesen. Und meine Idee war damals, fing an mit Infrarot und dann kam nachher Bluetooth, dass an so einem schönen alten Turm da so eine Schleife laufen sollte. Solar gespeist und über Bluetooth gehe ich mit meinem Handy hin und gucke drauf und sage, ah, der Turm von so und so, so und so, so und so. Und jetzt ist es WLAN geworden, ne?
Das wolltest du? Jetzt ist es WLAN geworden. Ja. In Heidelberg läuft es. Und Matthias Jöst, Geoinformatiker, hat dieses Projekt von Anfang an mit betreut, mit aufgebaut. Und er ist jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Tag, Herr Jöst.
Hallo zusammen.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich da jetzt so einen ganzen Tag kostenlos Internet machen kann, im Moment, glaube ich. Dass ich also mein DSL abschaffen kann, setze mich in die Innenstadt und mache jetzt per WLAN bei der Stadt das Internet.
Also prinzipiell in der jetzigen Ausbaustufe können Sie nur unsere Portaldienstleistung nutzen und dann im Laufe des Jahres...
Also Stadtinformationen und,
genau,
und was so alles dazugehört.
Alle Events, was in der Heidelberger Stadt so los ist, die nächsten Geschäfte in Ihrer Umgebung oder touristische Informationen. Wir haben auch Audioinhalte in unserem Portal und im Laufe des Jahres werden wir dann auch das freie WLAN ermöglichen. Und dann können Sie praktisch auch Ihre Mails mal lesen oder bei Spiegel Online mal die Nachrichten.
Wie viele dieser unterschiedlichen Informationen haben Sie denn verteilt in Heidelberg?
Also unsere Datenbank enthält ungefähr 4.500 Texte zur Stadt. Und dann haben wir ungefähr 1.800 Bilder, ja, diverse 3D-Modelle, die allerdings im Moment noch nicht in dem Portal integriert sind, aber die auch in einer weiteren Ausbaustufe dazukommen. Also von der Informationsfülle, wage ich zu behaupten, dass mir unser System von den digitalen Inhalten eines der vollständigsten ist.
Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn ich jetzt da durch Heidelberg durchlaufe und ich habe ein PDA oder ein WLAN-fähiges Mobiltelefon bei mir, bekomme ich jetzt irgendwelche Informationen von außen oder muss ich mich da irgendwo einwählen? Wie funktioniert das?
Gut, Sie müssten praktisch in Ihrem mobilen Gerät die WLAN-Verbindung aktivieren. Und wenn Sie dann nach WLAN suchen, dann sehen Sie ganz viele Private, irgendwelche Studenten oder Anwohner der Altstadt, die eben ein WLAN-System haben. Und Sie würden auch ein Netzwerk Heidelberg Mobil finden, also die sogenannte SSID. Und mit der verbinden Sie sich und das war's. Und dann kommen Sie automatisch auf unsere Startseite im Moment und können dann praktisch unsere Dienstleistung nutzen. Durch die Zelle werden Sie auch automatisch verortet. Also wir können dann sagen, ungefähr auf 30 Meter genau, wo Sie sich in der Altstadt befinden und dann können Sie zum Beispiel sagen, wo ist denn der nächste Bankautomat oder wo ist denn das nächste Geschäft zum Einkaufen oder das Restaurant.
Und wie erfahre ich das? Sagen wir mal, ich käme von China als Tourist und wie erfahre ich, dass es so ein Heidelberg Mobil gibt?
Also wir sind auf der offiziellen Touristenseite der Stadt Heidelberg präsent und wir planen natürlich auch weitere Marketingaktivitäten in der Stadt, dass die Orte, an denen WLAN verfügbar ist, dass die ein kleines Logo von uns bekommen zum Beispiel. Dann das in den Einfallsstrecken zur Stadt, da gibt es im Moment auch Werbung für die sogenannte Heidelberg-Card, das ist so eine Ermäßigungskarte für Touristen, dass wir dort auch präsent sind. Und also man muss den Mensch schon abholen, also von sich aus weiß er das natürlich nicht, dass es hier so ein Informationsangebot gibt.
Und am Anfang war Ihnen das ein bisschen zu heikel, da ein freies Internet anzubieten. Man kann ja da viel, viel Mist bauen, wenn man nicht weiß, wer es macht.
Genau, genau, also da ist man praktisch, ja, potenziell schon gefährdet, dass Missbrauch betrieben wird. Das ist im Moment ja in Deutschland noch so ein bisschen ein Graubereich von der Rechtslage her.
Aber dennoch wollen Sie es ja freistellen, wie Sie am Anfang gesagt haben.
Genau, das möchten wir schon tun. Wie gesagt, das ist im Moment halt noch so ein grauer Bereich, der noch nicht 100% reguliert ist. Sobald Sie zum Beispiel Voice over IP machen würden über ein WLAN, da müssten Sie verschiedene Zugänge für die Staatsanwaltschaft, für die Polizei ermöglichen. Aber bei WLAN ist das im Moment noch nicht gesetzlich vorgeschrieben. Und von daher ist man da noch ein bisschen auf der sicheren Seite sozusagen. Oder man muss noch nicht alles protokollieren, was im Netzwerk vor sich geht.
Wie viele Stationen haben Sie im Moment installiert in Heidelberg und welchen Bereich decken Sie damit ab?
Also im Moment haben wir 60 Standorte und decken damit ja die Kernzone der Altstadt ab. Und wir planen, auf ungefähr 150 Standorte zu gehen. Das wäre dann in Heidelberg zum Beispiel die berühmte Neckarwiese, wo die Studenten im Sommer eben grillen oder Fußball spielen. Oder oberhalb der Stadt gibt es den bekannten Philosophenweg, wo man einen schönen Blick auf die Stadt hat. Also in die Bereiche wollen wir auch gehen.
Mhm. Und wie viele Leute nutzen das? Kriegen Sie da Rückmeldungen eigentlich?
Also der Großteil der Nutzung ist jetzt über den Winter natürlich das stationäre Internet, dass Leute halt sich über Heidelberg informieren wollen und dann halt über Google auf unsere Seite landen. Das ist auch einer unserer, ja, unserer Use Cases oder unserer Dienste, die wir anbieten möchten, dass man halt von zu Hause schon mal gucken kann, was gibt's in Heidelberg, wo suche ich mir am geschicktesten das Hotel, weil das nächste Restaurant gerade um die Ecke ist oder sonstige Dinge. Und die mobile Nutzung, die ist jetzt im April schon stark angestiegen im Vergleich zu den Vormonaten durch das gute Wetter, aber ist ganz sicher bei weitem noch nicht in den Maßen, die wir gerne anstreben würden.
Ist dieses Modell auf andere Städte übertragbar und gibt es vielleicht sogar schon Interessenten dafür?
Das ist sehr wohl auf andere Städte übertragbar. Wir sind auch schon in einer anderen Stadt präsent, und zwar in einem Teilbereich von Peking, in Zhongwen heißt das. Das ist praktisch der Hauptdistrikt oder der zentrale Distrikt von Peking, wo der Himmelspalast ist, der Platz des himmlischen Friedens. Und es sind da natürlich verschiedene Hürden zu überwinden. Also man braucht da so eine Netzwerkinfrastruktur, man braucht digitale Inhalte. Aber das ist alles praktisch handelbar. Also von daher kann man das ja klar bejahen, dass wir gerne in andere Städte möchten oder auch uns dahin bewegen.
Mhm. Ja. Ich finde das interessant und es bleibt ja auch nicht aus. Ich meine, diese Technik, die gibt's ja nun mal und dann muss man sie auch anwenden, auch wenn es ohne mich passiert ist.
Ja, man kann sich halt einfach vorstellen, jeder war schon mal in der Situation, ja, dass er irgendwo hin wollte und dann genau gewusst hat, wo ist denn das überhaupt oder sich verlaufen hat. Und von daher, das sind Hilfeleistungen, die man immer wieder brauchen kann.
Jetzt stellen Sie sich mal vor, was mein lieber Kollege hier in den Ablauf reingeschrieben hat. Wir wissen ja, was wir jetzt machen und so weiter. Der Erdenker dieses Systems, also über das, was wir gesprochen haben, ist lebend im Studio.
Ja, du lebst doch noch.
Ja.
Ja, er ist ja davor.
Nee. Okay, hey, viel Spaß.
Herzlichen Dank, viele Grüße nach Heidelberg.
Dankeschön. Wiederhören.
Danke. Tschüss.
Immer wieder bekommen wir Anfragen, die sich um die Sicherheit im WLAN drehen. Was muss man tun? Wie sicher ist WLAN? Wie kann ich überhaupt eine Verschlüsselung einschalten? Welche muss ich denn einschalten? Da gibt es Web und WPA und WPA 2 und DES und Triple DES und all diese Sachen, die sind natürlich irgendwo etwas undurchsichtig so von außen.
Aber weißt du, was ich gut finde? Dass man mittlerweile ja begriffen hat, dass man bei der Auslieferung die Verschlüsselung einschaltet.
Ja, die Hersteller mittlerweile setzen
sie. Früher war das immer, Verschlüsselung war ausgeschaltet und ich musste sie einschalten. Und das haben die meisten Leute nicht geschafft. Und deshalb hatten sie keine Verschlüsselung und deshalb ist auch so viel passiert.
Aber ich denke, wir sollten uns da mal einen Überblick geben lassen und mal erklären lassen, was das Einzelne denn bedeutet. Und am Telefon haben wir den Vertriebsleiter von Netgear Deutschland, Herrn Siegbert Werner.
Ja, schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Herr Werner, Sie haben es schon gehört, was so die Sorgen unserer Kunden, hätte ich fast gesagt, sind. Ja. Die erste Verschlüsselung, die es gab, das war diese Web-Verschlüsselung.
Richtig, genau.
Ist die heute noch zu empfehlen und wie funktioniert die?
Ja, die Webverschlüsselung ist sozusagen die Einstiegsverschlüsselung, die es dort bei den Geräten gibt, ja. Eine relativ einfache Verschlüsselung, das ist eine statische Verschlüsselung und ist daher auch leicht für diejenigen, die ein WLAN-Netz knacken wollen, herauszufinden.
Aber die gibt es doch als 13 und auch als 26-Bit-Verschlüsselung, stellige Verschlüsselung, also 64-Bit oder 128-Bit. Und genau, das ist doch eine ganze Menge eigentlich.
Ja, das reicht aber trotzdem nicht aus, weil, wie gesagt, der Schlüssel statisch ist. Ja. Und es ist daher sehr gefährlich oder relativ risikoreich, diese Verschlüsselung einzusetzen.
Weil wie lange braucht denn so ein guter Knacker daran, wenn er mit Tools ankommt und mit dem Laptop?
Ja, das kommt immer darauf an, wie viel Daten dort generell durchgeschickt werden. Da gibt es auch Untersuchungen, die dort gemacht worden sind. Ich hatte dort eine Untersuchung gesehen, zum Beispiel vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Wenn man eine Datenmenge von einem knappen Gigabit hat und einen Datenstream von 5 Megabit in der Sekunde, hat man das in 3 Minuten letztendlich geschafft. Ja.
3 Minuten brauchten auch die Schweizer mit einem Neurocomputer, um den RAS-Schlüssel zu knacken. Und der ist ja wohl noch ein bisschen schwerer als ein WEP-Schlüssel.
Ja, richtig, nur den Computer hat noch nicht jeder. Das sind ja erst mal
Versuchsmodelle. Aber wenn, die wurden dann gefragt, wenn der Schlüssel, der RAS jetzt länger wäre, meinten die dann, naja, brauchen wir 4 Sekunden.
Eben hast du Minuten gesagt. Du meinst aber Sekunden.
Sekunden. Ach so, die brauchen noch Minuten und die sind aber schlecht.
Hast du gesagt eben. Und die anderen?
Ja. Die anderen brauchen Sekunden.
Ja. Ja, man darf ja, glaube ich, nicht vergessen, dass der Webschlüssel seit 1997 in Gebrauch ist. Ja. Und mittlerweile hat es da natürlich auch einiges an Verbesserungen gegeben. Man hat gesehen, dass die Sicherheit durch den statischen Schlüssel nicht gegeben ist. Und was hat man gemacht? Man ist hingegangen zu einer dynamischen Schlüsselverwaltung. Ja.
Das ist dann WPA.
Richtig. Mhm. Wi-Fi Protected Access bedeutet das. Und hier wird letztendlich vom PC aus einen dynamischen Schlüssel generiert. Und dieser Schlüssel hat dann letztendlich für den Anwender eine etwas höhere Sicherheit.
Das heißt also, da wird zwischen den einzelnen Geräten ein Schlüssel ausgehandelt,
genau,
der zyklisch erneuert wird, ersetzt wird durch einen neuen Schlüssel.
Genau. Also Sie geben sozusagen ein Zugangspasswort, generieren Sie, ja, das Sie dann selbst vergeben und auch selbst ändern können, sozusagen den Master Key für den Access Points, und alle Clients müssen dann den gleichen Schlüssel dort vergeben.
Ich glaube, wir müssen noch eine Verschlüsselungsart nennen, und das ist die Nicht-Verschlüsseln, denn das geht ja nun auch, indem ich alles offen lasse. Es gibt auch genügend Leute, die sagen, ich habe eine Flatrate, dann sollen die anderen doch, die armen Kerle, mitlesen und mit was machen und so weiter. Macht mir doch nichts aus. Aber da muss man, glaube ich, sagen, Achtung, es können von diesem Computer, wenn er offen ist, auch Angriffe gemacht werden, die illegal sind. Und dann stehe ich plötzlich als armer Kerl vor dem Kadi und weiß gar nicht warum. Denn ein anderer hat auf meinem Namen, auf meiner Maschine Unsinn getrieben. Deshalb sollte man immer verschlüsseln.
Das ist richtig. Also das sollte man auf jeden Fall machen. Es gibt ja diese Option, dass man sagt, okay, ich verwalte die MAC-Adressen, so dass ich nur Teilnehmer in das Netzwerk lasse, die Adressen, die der Access Point kennt, also die MAC-Adressen.
Die MAC-Adressen, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, das sind quasi so eine Art Seriennummer für die einzelnen Geräte, die im WLAN teilnehmen und die weltweit einmalig sind.
Genau.
Denkste.
Ja, da ist natürlich auch wieder Tricks, ja, und das zu umgehen, indem man MAC-Spoofing macht, also quasi diese MAC-Adresse vortäuschen. Man muss dazu sagen, dass jede Netzwerkkarte eine MAC-Adresse hat, also auch wenn jetzt im eingebauten Laptop eine WLAN-Karte ist, hat die eine MAC-Adresse, oder wenn ich eine externe Karte verwende, hat die natürlich auch eine MAC-Adresse.
So, wenn ich die also eintrage in die Liste, dann heißt das, nur die Geräte mit dieser MAC-Adresse können dann darauf zugreifen.
Genau.
Und wenn der jetzt eine Karte hat, eine alte Karte hat, wo er die MAC-Adresse per Computer einstellen kann?
Verrat doch nicht alles, was ich zu Hause habe.
Ach so, dann ist alles vorbei, ne? Ja. Dann ist man doch wieder drin.
Richtig, letztendlich ist man dann im Netzwerk und kann dann weiter drauf lossurfen, ja, und gibt sich sozusagen als den Eigentümer aus, ja. Was natürlich sehr gefährlich sein kann.
Diese WPA, diese Verschlüsselung, Webverschlüsselung und WPA ist ja beides der gleiche Standard eigentlich, bis auf die Änderung des Schlüssels, welcher zyklisch erfolgt, hat ja nun, Löcher gehabt, die ausgenutzt werden konnten und relativ schnell dazu geführt haben, dass man das System geknackt hat. Mhm. Der nächste Schritt war ja dann WPA 2 und das ist ja nun was ganz anderes. Das hat nichts mehr direkt mit Web und WPA zu tun.
Ja, das ist richtig. Also WPA 2 verwendet dort, Sie sehen, es geht immer wieder um neue Schlüssel, um erweiterte Schlüssel, verwendet dort den AES, Advanced Encryption Standard Schlüssel, ja. Und dort wird auch eine variable Schlüssellänge verwendet von 128, 192 oder 256 Bit. Diese Schlüssel sind dann etwas länger.
Wird es dann langsamer für mich?
Eigentlich nicht, aber auch im Zusammenhang mit der Bandbreite wird das letztendlich wieder kompensiert. Mhm. Also man natürlich durch eine höhere Verschlüsselung hat man immer Leistungseinbußen, ja, weil der Prozessor dort letztendlich auch mehr berechnen muss. Ja. Mhm. Aber mit diesem Schlüssel hat man eben noch die Option, dass man auch diese Schlüsselverwaltung nicht mehr über den PC oder Access Point machen muss, sondern die Schlüsselverwaltung kann auch über einen externen Server, über einen Radioserver stattfinden. Ja.
Sind die Sachen schon geknackt worden? Wissen Sie das?
Das ist eine gute Frage. Ich denke, wie wir das vorhin schon hatten, um irgendwas zu knacken, ist immer eine Frage der Zeit. Ja. Also Ich könnte mir vorstellen, dass man auch das mit gewissen Werkzeugen oder Tools knacken kann.
Gut, aber die Sicherheit ist wesentlich höher. Der Zaun um das Grundstück, was ich da habe, ist wesentlich höher geworden. Das ist eigentlich das, was man im privaten Bereich tun sollte, mhm, wenn meine Geräte die Möglichkeit haben. Mhm. Wenn ich Firmen habe, die dann sicherlich über VPN-Tunnel arbeiten, genau, mhm, da gibt es dann ja noch andere Versionen, die noch sicherer sind, die auch mehrfach verschlüsseln.
Da haben wir ja eben schon eine ganze Menge von gehört, ne?
Ja, VPN haben wir. Aber DES und Triple DES sind ja Verschlüsselungsarten, die jetzt kommerziell genutzt werden.
Mhm. Richtig. Also mit VPN sind Sie natürlich dort auf der relativ sicheren Seite. Man muss dazu sagen, benötigt natürlich dann auch immer wiederum Ressourcen, ja, Leistungsressourcen, sprich, also da müssen dann höhere Prozessoren im Gerät sein, damit auch die Verschlüsselung oder die Bandbreite bzw. der Durchsatz noch gegeben ist, ja. Und DES oder Triple DES, nachdem gehe ich dann natürlich auch höher mit der Verschlüsselung und brauche dann höhere leistungsfähige Prozessoren dazu. Ja. Mhm, das sind aber schon recht sichere Methoden, die auch von Unternehmen eingesetzt werden, um auch standardübergreifend zu verbinden. Das heißt also, wenn ich Standort A und B mit einer normalen Internetverbindung verbinde, kann ich diese Internetverbindung über einen Access Point oder über einen Wireless LAN Router bis hin zum Client dann führen. Ja. Mhm. Da habe ich also eine Technologie, eine Verschlüsselungstechnologie, die ich dort einsetze, sprich jetzt von DES mit 56, 168 oder dann eben Triple DES Encryption, Verschlüsselung, die ich quasi vom Router, normalen Router, Wireless LAN Router bis zum Client nutzen kann. Also eine Verschlüsselungstechnologie für alle Anwendungen.
Mhm. Gut, aber für den Privatmann sei gesagt, wer jetzt nach diesem Gespräch mit Ihnen noch seinen WLAN unverschlüsselt offen laufen lässt,
oder ja, Web verschlüsselt,
der muss eigentlich bestraft werden.
Ja, also nicht zu empfehlen, das muss man ganz klar sagen. Es ist ja auch so, dass die meisten oder eigentlich jetzt schon alle Geräte standardgemäß auch ausgeliefert werden mit einer Default-Verschlüsselung. Genau, um dort eben solche unerfahrenen, ja, Usern das eben zu erleichtern, dass er schon im Vorfeld, ja, Sicherheit gibt.
Und das sicherste WLAN ist immer noch das WLAN, das am Kabel angeschlossen ist?
Richtig, wenn es dann im richtigen PC, ja, angesteckt wird, dann kann,
okay,
man das auch so sehen. Ja?
Vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, es wird sicher in Deutschland.
Ja, recht herzlichen Dank, Herr Rudolf, und recht herzlichen Dank, Herr Back.
Danke.
Bitteschön.
Ja, mein Hobby hat mehrere Dämpfer bekommen. Der größte Dämpfer ist und war, dass meine 200 GB Platte mit den besten Musikstücken da drauf gecrasht ist und im Moment noch nicht repariert ist und ich weiß auch nicht, ob sie jemals repariert werden kann. Davor stellte sich ein anderes Problem ein. Clipping ist ja ein sehr schönes Programm, um MP3-Files noch legal aus den Webradios herauszuziehen und hinten kommt der Titel und der Name der MP3 abgelegt, wunderbar, geschnitten, herrlich. Da kann man schön viel Musik bekommen. Nun ist aber auch ein Webradio endlich. Das heißt, wenn man lange genug das mitschneidet von den Radios, dann kommt nichts Neues mehr.
Na, endlich.
Ja, und das stelle ich dann fest, wenn ich auf meinen 1 Terabyte Platten die neuen Titel und seine ist 1500 Stück jetzt überspiele und ich habe mit einem Programm geschrieben, was vorher nachguckt, gibt's das schon oder gibt's das nicht? Und dann läuft er da durch und kommt hinten an und hat keinen einzigen Titel überschrieben.
Das ist eine böse Welt. Und was machst du jetzt?
Ja, das muss ich also jetzt Clipping mit seinen Sendern verlassen. Und jetzt habe ich mir bei Winamp ein kleines Plugin dazugeholt, das heißt Stream Ripper. Gibt es kostenlos natürlich. Und da kann ich jetzt alle Shoutcast-Radios, 18.000 Stück an der Zahl, jetzt anknappern. Und dann geht man einfach hin und sagt, ich hätte gerne ein bisschen Salsa oder ein bisschen Merengue oder ein bisschen Creek Music. Und dann holt man sich den Sender und lässt den wunderbar abspeichern.
Liebe Zuhörer, Sie müssten das sehen, wie der Wolfgang Back hier sitzt. Er wird plötzlich ganz beweglich und tanzt mit dem Oberkörper schon Vorgedanken an diese Musik hier herum und sitzt nicht mehr ruhig.
Also, ja, Salsa tanzen, mein lieber Mann. Ja.
Wahnsinn.
Ja, das wollte ich nur als Tipp geben, wenn einer, dem es vielleicht genau, wenn nicht also viele sein, dem es genauso geht.
Wenn einer sein Terabyte voll hat.
Dass er seine Musik, dass die ein bisschen langweilig wird, weil es immer dieselbe ist, die da rauskommt, Clipping verlassen und nach Shoutcast gehen. Und in Shoutcast gibt's frische, neue Ware, auch wenn man nachher so viel hat, dass man nie in seinem Leben das nochmal hören
kann. Ja, und dann könnt ihr mit dem Wolfgang Pack zusammen Salsa tanzen. Also, finde ich doch gut.
Ja, vielleicht gibt's ja jemand, der das möchte.
Mit dir.
Ja, klar.
Nur traurig.
Also. Büb, B-Ü-B und nicht B-Büb. P.
Büb, 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 Büb.
Und?
Klingklang.
Zicke-Zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.